Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, es ist ja schön, wenn ein Teamspiel gut klappt. Gestern konnte man das herrlich sehen. Das Schönste war, dass ich von einer echten Österreicherin ein SMS bekommen habe. Das war doch ein super Spiel, oder? Gut, wenn ein Team gut zusammenspielt. Und gut, wenn jeder seine Position weiß und kennt, aber auch die nötige Flexibilität hat. Die Argentinier, die waren ja festgelegt auf ihre Rollen. Die waren wenig beweglich. Bei den Deutschen war es spannend zu sehen, wie die auch ihre Positionen gewechselt haben und dann aber auch in ihre Aufgabe wieder zurückgekehrt sind. Das war ein schönes, spannendes Spiel und gut, wenn ein Team funktioniert. Manchmal denke ich, das hat auch was mit Gemeinde zu tun. Dass wir auch unsere Positionen haben, unsere Funktionen, unsere Aufgaben, unsere Gaben und dass die dazu da sind, eingesetzt zu werden, um ja zu gewinnen, auf der Gewinnerseite zu stehen. Nicht jeder hat die gleiche, ich sag mal, Spielposition oder die gleiche Gabe, aber gut, wenn sich das ergänzt. Und wenn man auch bestimmten anderen Leuten bestimmte Aufgaben überlassen kann, die wirklich gut machen in ihrer Funktion und dann aber miteinander in einem guten Spiel ist. Ich möchte mit dem heutigen Sonntag eine Predigtreihe beginnen, die sich durch diesen Monat durchziehen wird. Die 4 Teile hat. Es geht um die 3 Farben deiner Gaben. Das ist eine Predigt darüber, wie jeder Christ seine geistlichen Gaben entdecken und auch entfalten kann. Wer die Gelegenheit hatte, auf der Gemeindefreizeit zu Pfingsten dabei zu sein, der wird schon mit diesem Buch gearbeitet haben, die 3 Farben deiner Gaben. Und wer sich angemeldet hat oder heute noch anmeldet, ist am Mittwochabend auch dabei. Es geht um die Gaben, die Gott uns schenkt, sie zu entdecken. Das ist übrigens nicht die Bibel, das ist nur ein Arbeitsbuch. Aber es ist hilfreich. Die Bibeltexte, die dort erklärt und auch zum Lesen vorgestellt werden, auch dann einzusetzen. Ja, Gaben entdecken. Jetzt mag mancher sagen, ja, meine Gaben kenne ich doch schon. Oder ich habe doch vor 20 Jahren einen Gabentest gemacht, ich weiß doch eh Bescheid. Aber wir stellen fest, die Welt ändert sich. Auch die Gemeinden verändern sich. Und auch manche Dienste verändern sich. Und auch wir selbst verändern uns. Dort, wo wir gerade stehen und leben oder in welchen Konstellationen wir gerade leben. Es sieht eben heute anders aus als vor 10 oder vor 20 Jahren. Aber die Lehre des Neuen Testaments über die geistlichen Gaben ändert sich nicht. Wer von uns kann Gottes Wesen erfassen? Es ist gar nicht so einfach. Aber es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Das hat etwas mit der Dynamik des Glaubens zu tun. Im Zentrum des christlichen Glaubens, das teilen wir mit allen christlichen Kirchen und Konfessionen, steht Gott. Steht der eine Gott, der sich auf 3 verschiedene Weisen offenbart hat. Als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Als Schöpfer, als Erlöser und als, könnte man sagen, Bevollmächtiger oder Orientierer. Ich weiß nicht, welche Vorstellung von Gott jeder Einzelne hat. Und es wird sehr individuell sein. Und auch, ich weiß auch nicht, welche Person Gottes bei jedem Einzelnen eine wichtige Rolle spielt. Es gibt Leute, für die ist der Schöpfer ganz wichtig. Es gibt Menschen, für die ist der Erlöser ganz wichtig. Und dann gibt es Menschen, die sagen, der Heilige Geist ist es. Aber ich denke, es ist hilfreich, diese 3 Personen Gottes zusammenzuhalten. Denn wenn man das Gottesbild auf einen Aspekt festlegt, ist das Gottesbild sehr begrenzt oder Gott wird in uns und auch in der Gemeinde reduziert oder Glaube wird zerteilt. Man kann natürlich ein einseitiges oder auch begrenztes Verständnis von Gott haben und sich da ganz sicher sein, dass man zum Beispiel kompromisslos christozentrisch denkt. Christus allein. Bis dahin, dass man dann sagt, nur noch das Neue Testament zählt für mich, denn da geht es ja um Christus. Man kann sich auch konzentrieren auf die Kraft des Heiligen Geistes und man sagt, ich lege mich auf keine Regeln oder sogar Gesetze fest. Man kann auch konsequent schöpfungsorientiert denken und sagen, ich glaube an Gott, aber Jesus Christus und der Heilige Geist, es reicht auch, wenn ich an den Schöpfer glaube. Sobald wir einen dieser Aspekte absolut setzen oder gegen andere Aspekte ausspielen, gibt es Probleme, das wissen wir. Bis hin dazu, dass sich dann Sekten bilden, die in einer bestimmten Richtung leben und glauben und andere Aspekte Gottes ausblenden. Ich möchte daher einladen, in diesen Wochen, noch in den kommenden Monaten, Gott zu erleben auf 3 Arten. Gaben zu entdecken in ihrer großen Vielfalt, die Gaben, die Gott jedem Einzelnen und der Gemeinde schenkt. Ich möchte einladen, dass wir dabei ins Staunen kommen, unseren Horizont erweitern. Etwas von der bunten Gnade Gottes erleben, staunen, danken und auch sich zu Gott bekennen. Übrigens ist auch in der Bibel, im 1. Petrusbrief, von der bunten Gnade Gottes die Rede. Als Christen bekennen wir uns zu einem Gott in seinen drei Personen, der uns seine Gaben schenkt. Und ich möchte einfach zur Erinnerung mal einladen, dass wir mal das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen, wo dieser Gott bekannt wird in seinen drei Personen. Wer es mitsprechen möchte, ist herzlich eingeladen. Ich fange einfach mal an. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das bekennen wir weltweit mit den anderen Christen. Wir bekennen uns in diesem dreieinigen Gott. Ich möchte einladen, diese Dreieinigkeit Gottes auch in den Gaben zu entdecken, die Gott uns schenkt. Es gibt Gaben, die bestimmte Aspekte von Gott in guter Weise abbilden. Aber ich möchte auch davor warnen, diese Gaben auf einen Aspekt Gottes zu reduzieren. Dass man Gott nicht trennt, sondern zusammenhält. Aber die drei Farben deiner Gaben ist ein Modell in Orientierung am dreieinigen Gott, um Gaben zu entdecken und auch einzusetzen. Die drei Farben bilden auch Dimensionen unseres Lebens ab. Das kann man hier ganz gut sehen, in der nächsten Folie. Das sind auch Beispiele, um sich dem Thema zu nähern. Drei Werke Gottes, könnte man sagen. Gott hat sich in dreifacher Weise offenbart. Es ist ein und derselbe Gott, der als Schöpfer, als Erlöser und Heiliger Geist uns begegnet. Schöpfung, Erlösung und auch Begeisterung, könnte man sagen. Wir als Menschen haben gleichzeitig drei Lebensbereiche. Die Griechen sprechen davon Trichotomie, wo also Leib, Seele und Geist integriert sind, eins sind. Und mancher hat das schon erlebt, wenn ich jemandem Gottes Segen wünsche, zum Geburtstag zum Beispiel, dann sage ich Gottes Segen für Leib und Seele und Geist, weil es den ganzen Menschen betrifft und ich nicht einen Aspekt rausnehmen kann. Wir gehören ganz Gott, ganz oder gar nicht. Mit den drei Bekehrungen, da wundern sich manche, die den Begriff Bekehrung kennen. Aber wundert euch nicht, dieser Begriff von den drei Bekehrungen stammt von Nikolaus Graf Zinzendorf, der die Losungen seit damals initiiert hat vor vielen Jahren und die heute auch in vielen Kreisen in Gebrauch sind. Was meint er mit drei Bekehrungen? Er meint damit erstens die Bekehrung von der Welt zu Christus, wenn jemand Christ wird und sagt, ich möchte bewusst mit Jesus Christus leben. Der zweite Schritt wäre Bekehrung zur Gemeinde. Das heißt, ich kann nicht alleine Christ sein, sondern ich brauche die Gemeinschaft der Christen, wo wir einander ergänzen, beflügeln, herausfordern, unterstützen und helfen. Und das dritte, Bekehrung zurück zur Welt, sagt Zinzendorf. Wie geht das? Was meint er damit? Ich glaube, er meint damit, Gemeinde ist nur dann Gemeinde Jesu, wenn sie auch Gemeinde für andere ist. Wenn wir die Botschaft des Evangeliums, die gute Nachricht, nicht für uns behalten und unsere christliche Kultur pflegen, sondern uns hinwenden zu den Menschen in der Öffentlichkeit, in dieser Welt. Jeder Mensch lebt auch von drei Autoritäten. Wissenschaft hat eine hohe Bedeutung in unserer Gesellschaft. Bibel ist für Christen wichtig, auch die Erfahrung. Jeder dieser Bereiche ist wichtig, aber nicht jeder hat für uns persönlich die gleiche Bedeutung. Es gibt Leute, die sagen, Bibel stelle ich über Wissenschaft oder Wissenschaft stelle ich über Bibel oder ich lebe allein von der Erfahrung her meinen Glauben. Da auch bitte nichts auseinandernehmen, sondern schauen, das ist das, was Gott uns in dieser Welt zur Verfügung stellt. Gleichzeitig ist die christliche Szene auch recht bunt. Da gibt es Menschen, die verstehen sich als liberal, die also sagen, ja, ich bin Christ, ich gehöre zu einer Kirche, Gott ist für mich eine Realität, wird in der Schöpfung ja auch gut erkennbar. Dann gibt es die Evangelikalen. Vorsicht bitte, den Begriff politisch zu missbrauchen. In der Öffentlichkeit wird das immer wieder gemacht in den Medien. Evangelikal wird inzwischen zu einem Kampfbegriff. Ich möchte nicht, dass wir diesen Begriff so verstehen, sondern so verstehen, dass wir an das Evangelium Jesu Christi gebunden sind. Mit der Gefahr, dass man allein an der Heilsoffenbarung festhält und auch an der Stelle dann zum Fundamentalismus neigen kann. Und das erkennen manche Medien recht gut. Und dann gibt es auch noch die charismatische Szene, wo man fast ausschließlich auf persönlichen Offenbarungen seinen Glauben basiert. Ich muss immer wieder Erfahrungen machen mit Gott. Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Ob die abgesichert sind durch die Bibel oder durch andere Erkenntnisse, spielt da nicht so eine Rolle. Wem stehen wir näher? Denn es gibt auch drei Gefahren, die damit verbunden sind in der christlichen Szene. Wer liberal denkt, im theologischen Sinne, steht in der Gefahr eines Synkretismus, dass man also Religionen vermischt oder als Kirche und Gemeinschaft bis zur Profillosigkeit wird in dieser Richtung. Man hat kein Profil mehr. Bei den Evangelikalen ist die Gefahr des Dogmatismus ganz groß, wo man also die reine Lehre und Heiligkeit überbewertet und für andere, auch Christen, keinen Raum mehr lässt. Oder der Spiritualismus, wo man, wenn man von daher denkt, alles Geschöpfliche abwertet, dass der Mensch dann Geist ist, so wie Gott eben Geist ist, dass man keine Ordnungen braucht und auch kein rationales Denken mehr. Die Gefahr besteht immer dann, wenn man einen Aspekt überbetont und dort das Gewicht drauf legt oder das von den anderen isoliert. Das führt dann zu Halbwahrheiten bis hin zur Irrlehre. Daher nochmal, bitte alles zusammenhalten. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dass wir Gott da nicht trennen. Gott ist in sich ein gutes Team, denke ich. Das spielt gut miteinander. Wir schauen mal nach, wie das aussehen kann. Christen glauben an den dreieinigen Gott, das sagte ich schon. Und es gibt drei große Taten Gottes, die man in der Geschichte auch erleben kann. Die Schöpfung. Das hat damit zu tun, dass wir auch ein Geschöpf Gottes sind, jeder Einzelne. Das Heil spielt auch eine Rolle. Wir brauchen Erlösung von unseren Sünden, Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Und Pfingsten spielt auch eine Rolle. Das geht nämlich darum, dass Menschen persönlich angesprochen werden und fragen, was soll ich tun, wenn Gott mich berührt und mein Leben auf einmal verändert? Und was passiert, wenn Gott mich mit seinen Gaben beschenkt? Aber was hat das alles mit den Gaben zu tun? Welche Bezüge zu den Gaben gibt es? Schauen wir uns dazu mal einen Bibeltext an. Es ist spannend, wie Paulus das beschreibt in 1. Korinther 12, 4 bis 6. Das Interessante ist ja, dass es in der Bibel keine ausgeprägte Trinitätslehre gibt, sondern Gott wird in verschiedener Weise beschrieben. Und es gibt Bereiche, wo man das immer wieder auch vor Augen geführt bekommt, dass Gott drei in eins ist. Es gibt einen Gott, der sich auf drei verschiedene Weisen offenbart hat. Und diese Stelle, 1. Korinther 12, 4 bis 6, ist eine zentrale Stelle dafür, wo man das trinitarische Verständnis der geistlichen, von Gott geschenkten Gaben entdecken kann. Was Paulus hier macht, wenn er sagt, es gibt verschiedene Arten von Gaben, es ist aber derselbe Geist, es gibt verschiedene Arten von Aufgaben, aber es ist derselbe Herr, es gibt verschiedene Arten von Wirkungen, es ist aber derselbe Gott. Man könnte denken, Paulus ordnet die Ressorts zu und sagte, der Geist ist zuständig für die Gaben, der Herr Christus ist zuständig für die Aufgaben, und Gott ist zuständig, dass es entsprechende Wirkungen, Energemata steht da im Griechischen, also richtig Energie gibt. So kann man das natürlich aufteilen. Und das käme den Korinthern auch ganz recht, denn die Gemeinde war ziemlich zersplittert. Wenn man also den ersten Korintherbrief liest, die hatten so ihre Parteiungen. Die einen glaubten an den, die anderen glaubten an das. Irgendwie waren sie Christen, aber sie hatten so ihre einzelne Position. Das könnte natürlich Öl aufs Feuer geben, aber Paulus möchte nicht abgrenzen. Paulus möchte Gott nicht zerreißen. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass er im ersten Vers, der jetzt hier nicht abgebildet ist, sagt, was die geistlichen Gaben betrifft, möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen. Das ist die Überschrift über das, die geistlichen Gaben, und daran wird es dann entfaltet. Also keine Zerteilung in drei Bereiche, alles gehört zusammen. Gott ist unteilbar, lässt sich nicht zerteilen. Die Probleme fangen immer dann an, wenn man Bereiche voneinander isoliert und Ressorts zuordnet. Es gibt sicherlich die Differenzierung in Gaben, Aufgaben und Wirkungen und trotzdem die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mit den entsprechenden Folgen, dass es Gaben gibt, auch Aufgaben. Denn was wären Gaben wert, wenn es keine Aufgabe dazu gibt? Oder auch Wirkungen, was wären Aufgaben wert, wenn sie nicht mit Vollmacht durch den Heiligen Geist begleitet und auch autorisiert wären. Also die Umsetzung des Ganzen geschieht dann eben in Vollmacht durch den Heiligen Geist, Engagement, Bindung an Christus und auch in Weisheit, die Gott schenkt. Von unserem eigenen Standpunkt hängt es aber ab, was wir am nötigsten brauchen und was wir uns von Gott schenken lassen müssen. Und dazu möchte ich einladen, dass wir das entdecken beim Thema Gaben. Was wir erleben werden oder erleben in diesen Wochen und Monaten sind Anfragen. Anfragen an unseren Glauben, auch an unser Gottesbild. Wer ist Gott für uns? Es sind Anfragen an unseren Dienst und auch die damit verbundene Ausrüstung. Wozu sind wir von Gott befähigt worden? Was sind manifeste Gaben, die wir schon haben und einsetzen können? Und was sind latente Gaben, die vorhanden sind, aber noch verborgen sind, die wir an dieser Stelle zur Entfaltung bringen dürfen? Es sind Anfragen an das, was wir nötig haben, um unsere Gaben zu entdecken und auch zu entfalten. Es ist ein spannender Prozess, festzustellen, wo der Schwerpunkt in unserem Leben mit Gott und auch mit der Gemeinde liegt. Vielleicht werden wir dabei feststellen, dass wir ganz engagiert sind als Christen, ganz viel Engagement zeigen, aber uns vielleicht manche Vollmacht fehlt. Dass wir also einen Aktionismus betreiben, der nicht durch den Heiligen Geist gedeckt und begleitet ist. Oder dass wir vielleicht ganz viel Vollmacht entdecken, sagen, Gott befähigt uns zu Dingen, aber wir sie nicht umsetzen. Ich möchte also einladen, in diesen Wochen zu entdecken, worin sind wir bereits stark? Welche Gaben haben wir? Wo fordert Gott uns heraus? Und wo mangelt es uns? Das heißt, welche Sehnsucht steckt in uns nach dem, was Gott uns schenken möge? Und auch welche Grenzen sind uns gesetzt, wo wir bestimmte Gaben eben nicht haben? Übrigens, man kann traurig darüber sein, wenn man bestimmte Gaben und Fähigkeiten nicht hat und das feststellt. Auf der anderen Seite kann man sich auch riesig freuen darüber, weil es nämlich andere gibt, die diese Gaben haben und mich ergänzen und auch an dieser Stelle entlasten und nicht überfordern, dass ich nicht entgegen den Gaben, die Gott mir schenkt, leben und Christ sein muss. Das wäre ja fürchterlich. Also in welche Richtung geht unsere geistliche Reise? Ich möchte noch auf einen anderen Bibeltext hinweisen. Aus Kolosser 1, Vers 9 bis 11, da äußert sich Paulus auch. Da geht es auch um den Zusammenhang zwischen dem dreieinigen Gott und dem Einsatz unserer Gaben. Auch drei Dimensionen Gottes kommen hier vor und die Gaben spielen mit. Interessant ist, dass Paulus für die Gemeinde betet. Das heißt, es ist etwas, was von außen kommt, was uns geschenkt wird und gleichzeitig schon in uns verborgen liegt. Paulus schreibt, darum lassen wir nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Das ist etwas, was Gott schenken möge. Und dann schreibt er weiter, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk. Da ist unser Engagement gefragt. Und dann schreibt er weiter, und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht. Der Heilige Geist, man kann ihn versuchen zu ergreifen, man kann darum bitten, aber Gott ist es, der darüber verfügt und ihn schenkt. Ich stelle einfach mal drei Fragen, die man so für sich mal beantworten kann. Wer von uns möchte eigentlich von Gott mit Weisheit ausgestattet werden? Oder wer möchte sich für Jesus Christus engagieren, ihm nachfolgen? Wer von uns möchte ausgerüstet sein mit der Kraft des Heiligen Geistes? Ich glaube, dass viele alle drei Fragen mit Ich oder Ja beantwortet haben, innerlich. Das zeigt, dass das zusammengehört. Dass wir auf nichts von diesen drei Dingen verzichten können. Sondern wenn wir Ja sagen zu Christus, heißt es auch Ja zu all den Gaben und auch zu diesen Bereichen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Ich möchte kurz Weisheit, Engagement und Vollmacht im Detail betrachten. Schauen wir uns erstmal das Engagement an. Das steht für Jesus Christus. Wieso? Das erste Engagement geht von Jesus Christus selbst aus. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn in diese Welt. Gott hat Christus gesandt zur Erlösung von unseren Sünden. Er ist für uns ans Kreuz gegangen und er ist auch zum neuen Leben auferstanden. Da liegt das erste Engagement. Aber wer Christ ist, folgt Jesus nach, engagiert sich für Christus, nimmt auch sein Kreuz auf sich. Christsein ist sicherlich auch Opfer. Und Lebensstil. Kein Hobby, was man so nebenbei betreibt, auch keine Dekoration, die man für bestimmte Feste braucht, sei es eine Taufe oder sei es eine Hochzeit oder eine Beerdigung. Christsein ist mehr. Dazu gehört, das Kreuz auf sich zu nehmen. Ohne Opfer gibt es keine Nachfolge. Und Nachfolge ist ein Lebensstil, der seinen Preis kostet. Und da ist immer die Frage, ob man bereit ist, den zu zahlen als Christ. Aber ich bin ja nicht nur Christ, weil ich Opfer bringe, sondern weil Christus sich für mich geopfert hat. Ich bin auch deswegen gerne Christ. Es geht auch um Gehorsam dabei. Engagement, Dienst und Opfer und Gehorsam sind bedeutsam. Denn ohne Hingabe würde Gemeinde aufhören zu existieren. Wir haben letztes Jahr 140 Jahre Jubiläum gefeiert hier. Das ist ja ein Stück Geschichte, auch der Generationen. Es gab in all diesen Jahrzehnten Menschen, die das Evangelium weitergegeben haben, die sich für Gemeinde engagiert haben, die 1924 mitgeholfen haben, dass dieses Haus hier gebaut wurde. Und es geht weiter, auch in die Zukunft. Wir leben ja nicht in der Vergangenheit, sondern schauen nach vorn. Aber es beginnt dort, wo Christus mich ruft und sagt, folge mir nach. Und dann geht's los auf den Weg. Wenn ein Mensch mit Jesus Christus lebt und Christ ist, dann bedeutet dies immer Engagement, Dienst, Opfer und auch Gehorsam, auch wenn das nicht immer bequeme Begriffe sind. Der Dienst hat aber zwei Seiten. Gott dient uns. Gott dient uns, beschenkt uns, darauf können wir uns verlassen. Gleichzeitig dienen wir Gott und sagen, ja, wir stellen dir unser Leben zur Verfügung. Und was das Opfer betrifft, wenn man mal schaut, was die Bibel über das Opfer sagt, das ist das Beste, was man Gott gibt. God first, könnte man sagen. Gott an erster Stelle. Sich ganz Gott hingeben. An Leib und Seele und Geist, mit Zeit und Geld und anderen Dingen. Ganz Christ sein. Aber auch von Gott gesegnet werden. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das sagt Paulus zum Beispiel im Zusammenhang mit Finanzen. Aber ich glaube, wer sein Leben Gott zur Verfügung stellt, im Alten Testament sieht man das bei den Opfern, wird von Gott gesegnet und beschenkt. Und schließlich das Engagement. Man kann, ich glaube, das ist bei den protestantischen Kirchen üblich und auch bei den Baptisten besonders gut zu beobachten, sich ganz viel engagieren. Richtig mit Herz bei der Sache sein. Ganz viel für Jesus und die Gemeinde tun. Finde ich toll. Mich begeistert das. Gleichzeitig muss man sich fragen lassen, sind wir höchst engagiert? Mangelt es vielleicht aber an Vollmacht? Oder sind wir aufopferungsvoll? Es mangelt an Weisheit? Das heißt, dafür auch immer den Blick offen haben, damit Christsein kein Aktionismus wird, sondern dass wir uns gerne engagieren. Wie ist das mit der Vollmacht? Das ist ja noch ein Aspekt. Steht für den Heiligen Geist. Wenn man auf die Geschichte von Himmelfahrt und Pfingsten schaut in der Bibel, merkt man, wer sich für Jesus Christus engagieren möchte, ist auf die Kraft des Heiligen Geistes unmittelbar angewiesen. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes ist Christsein eine Traditionspflege. Aber es hat nicht mehr viel mit Christsein und Glauben zu tun, wie es in der Bibel auch beschrieben wird. Jedes christliche Engagement ohne den Heiligen Geist und diese treibende Kraft ist sinnlos und kraftlos, sondern Traditionspflege. Andererseits gibt es viele Christen, die sich für ihren Herrn engagieren wollen, aber merken, dass die Kraft aus der Höhe fehlt. Damit machen wir eine Erfahrung, die Jesus zum Teil auch machen musste. Von Jesus heißt es, dass die Kraft Gottes mit ihm war, so dass er heilen konnte, zum Beispiel. Aber es wird auch eine bestimmte Situation in der Bibel geschildert, der Jesus kein einziges Wunder tun konnte. Könnt ihr jetzt sagen, fehlt die Vollmacht? Das steht in der Bibel natürlich nicht. Aber auch solche Erfahrungen hat Jesus Christus selbst gemacht, dass er merkt, Gott handelt durch ihn und gleichzeitig sind auch Handlungen in bestimmten Situationen nicht möglich. Wenn das bei Jesus so war, in bestimmten Szenen seines Lebens, wie viel mehr brauchen wir den Heiligen Geist? Wo wir vielleicht im Engagement mal innehalten und warten, dass Gott Vollmacht schenkt. Jesus hat nicht umsonst gesagt, wartet, bis Gott seinen Geist schenkt. Wartet. Vielleicht ist die Sommerzeit eine gute Chance, dies Warten mal einzuüben, zu nutzen, sich zu beschenken lassen und dann sich zu engagieren. Die Vollmacht, der Heilige Geist, als Gabe und Person Gottes, befähigt auch zum Leben. Also wenn man in der Bibel schaut, Gottes Geist schafft auch das Leben. Oder in Verbindung mit der Auferstehung schenkt Christus den Jüngern Gottes Geist. Und Jeder Dienst in der Gemeinde hat auch etwas mit dem Heiligen Geist zu tun, was die geistlichen Gaben betrifft, sagt Paulus im 1. Korinther 12. Schließlich das Dritte. Die Weisheit steht für Gott, den Schöpfer. Es ist interessant, dass die Bibel eine ganze Gruppe biblischer Bücher kennt, die Weisheitsliteratur heißt. Sprüche zum Beispiel, Prediger, das Buch Hiob, die meisten Psalmen, das zählt zur Weisheitsliteratur. Und die Weisheit wird auch im Neuen Testament betont. Wenn es heißt, verhaltet euch weise, kauft die Zeit aus. Christen sollen weise Leute sein. Oder wenn man dann merkt, wenn es jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so heißt es bei Jakobus, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird ihm die Weisheit gegeben werden. Also um Weisheit zu bitten, ist sicherlich nicht dumm. Wer um Weisheit bittet, weiß aber auch, dass er diese Weisheit braucht. Das ist auch ein Stück Weisheit schon in sich. Ich glaube, dass jemand, der Weisheit nicht kennt, auch nicht um Weisheit bitten wird. Wer aber merkt, ich bin auf diese Weisheit angewiesen, bin aber längst nicht weise genug, der Gott bitten darf. Und Gott schimpft nicht darüber, sondern gibt gern. Weisheit im biblischen Sinne, wenn man das noch weiter verfolgt durch die Bibel, ist ein Wissen, das auf eine konkrete Situation hin angewandt wird, also etwas sehr Praktisches. Weisheit wird also nicht im stillen Kämmerchen gepflegt, wo man philosophiert und denkt und sich seine Dinge konstruiert und bei sich behält und dann meint, man hat die Erkenntnis und die Weisheit und alles ist klar. Die Weisen in der Bibel sind nicht abstrakte Philosophen, auch nicht spekulative Theoretiker, die irgendwas für sich entwickeln an Konzepten und Modellen, sondern das sind Menschen, die ihr Wissen auf Fragen beziehen können, die Menschen bewegen. Also das Wissen auf die Fragen beziehen, die Menschen bewegen. Hinschauen, was betrifft die Menschen? Was geht sie an? Das ist auch Weisheit. Und dann auch diese Fragen spüren und Antworten finden. Nicht im dogmatischen Sinne, im Sinne einer Ideologie oder eines Schwarz-Weiß-Denkens, sondern im Sinne des biblischen Weisheitsdenkens. Das Wissen auf Fragen beziehen, die Menschen bewegen. Interessant ist auch im biblischen Weisheitsverständnis, also das heißt, Gott hat die Welt durch Weisheit geschaffen. Das ist in der Weisheitsliteratur zu finden. Und da merken wir, dass die Welt nicht nur eine exklusive christliche Angelegenheit ist. Wer sich umschaut und auch an dieser Stelle Weisheit übt und seinen Horizont weitet, merkt, es gibt auch Nicht-Christen mit Weisheit. Wie geht denn das? Ich dachte eigentlich, die Christen sind weise und die anderen nicht. Bitte nicht abgrenzen. Es gibt auch in der nicht-christlichen Szene weise Menschen, liegt daran wahrscheinlich, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Jeder Mensch ist ein einzigartiges Geschöpf Gottes. Und das Alte Testament denkt da auch an einigen Stellen recht großzügig und sagt, da gibt es Weisheit auch bei den Ägyptern oder bei den Ostleuten. Also Weisheit ist etwas Internationales und auch Interreligiöses. Das ist spannend auch für Christen, das zu entdecken, dass es Weisheit auch bei anderen gibt. Ja, und jetzt geht es bald los. Kommenden Mittwochabend oder wer das Buch schon auf der Freizeit eingesetzt hat, ich lade ein, das zu entdecken. Zu entdecken die drei Personen Gottes und auch die Gaben, die Gott schenkt. Und dass wir uns bewegen lassen, diese Gaben zu entdecken, auch einander zu reflektieren und dann auch einzusetzen. Denn dazu sind Gaben da, dass man sie nicht für sich bewahrt, sondern zum Lob Gottes, zu seiner Ehre und in der Gemeinde einsetzt. Ich denke, das ist ein ganz spannender Prozess, was ich bis jetzt schon mitbekommen habe. Da ist einiges an Potenzial und Möglichkeiten in Amoga da. Und ich bin gespannt auf das, was Gott uns schenkt und was wir dann auch umsetzen werden. Mit Weisheit, mit Vollmacht und im Engagement. Amen.